Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast. Im Begründet Glauben Interview treffen wir Personen aus unterschiedlichen Wissenschaften und Tätigkeitsfeldern unserer Gesellschaft. Uns interessiert, wer sie sind, was sie tun, wie sie leben und welche Rolle ihr Glaube dabei spielt. Heute ist mit mir im Interview Uwe Heimowski. Den ersten Teil habt ihr schon letzte Woche gehört. Heute geht es mehr um das Thema Christsein und Politik. Uwe, du warst zunächst in der Kommunalpolitik tätig, warst dann Referent für Menschenrechte und hast schließlich als Beauftragter der Evangelischen Allianz im Bundestag gearbeitet. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich politisch engagiert hast?
Das war eine erste Erfahrung während meines Zivildienstes. Den habe ich bei der Heilsarmee in Hamburg gemacht. Und dort hat eine Ärztin als Doktorarbeitsprojekt eine AIDS-Beratungsstelle aufgebaut. Die hat, glaube ich, 86 oder 87 damit angefangen. Damals war AIDS komplett neues Thema. Und die hat dann Anfang der 90er, als ich dann noch als Zivi war, nach England geheiratet. Und ich hatte vor meinem Zivildienst Erzieher gelernt. Und die fragte dann, da gab es einen Arzt, der war ehrenamtlich, ob ich mir vorstellen könnte, diese Beratungsstelle weiterzuleiten. Das habe ich dann noch 3 Jahre gemacht. Und in der Zeit haben wir gemerkt, dass wir AIDS-kranke Menschen in den normalen Krankenhäusern, Palliativstationen, den wenigen Hospizen, die es damals gab, nicht unterbringen konnten, weil die Leute total Angst hatten, sich anzustecken. Ja, das waren häufig schwule Menschen, da kamen noch dazu die Berührungsängste. Ja, heute ist es ja, also ich sag mal, eine völlig andere Situation als noch in den 80ern und 90ern, auch so was Diskriminierung, Integration angeht. Und da haben wir angefangen mit mehreren Trägern, Homosexuelle und Kirche, auch Schwulenverbände und wir als sehr fromme Einrichtung, ja, es war lustig, gemeinsam ein Hospiz aufzubauen. Das hieß Hamburg Leuchtfeuer, gibt's bis heute. Und es war so eine Erfahrung zu merken, wow, wenn man sich um Menschen kümmert und Partner sucht, dann kann man etwas erreichen, was es bisher so noch nicht gab. Das war so meine erste politische Erfahrung. Die hatte überhaupt nichts mit Parteipolitik zu tun, sondern die fing an, tatsächlich, hier sind Menschen, die fallen durchs Raster, für die müssen wir was tun. Und das war dann auch der rote Faden für mich. Ich habe später als Pastor mich in der Jugendarbeit engagiert, in der Flüchtlingsarbeit. Darüber kam ich überhaupt in die Politik, in die Kommunalpolitik. Der Weg dann beim Frank Heinrich, für den ich gearbeitet habe, als Referent für Menschenrechte, war eben wieder so ein Menschenrechtsthema. Und heute arbeite ich für Tierfund Deutschland. Wir setzen uns für globale Gerechtigkeit ein. Wir machen Projekte, wo es um Friedensstiften geht, wo es um Versorgung mit Wasser geht, wo es um Frauenrechte geht, um Frieden. Also dieses Grundthema Gerechtigkeit, Menschenrechte und das dann irgendwie in Form zu bringen, das war für mich so die Einstiegserfahrung in das Politische.
Und wie kamst du dann letztendlich nach Berlin?
Ich sag mal, mein politisches Engagement war tatsächlich Lokalpolitik und das fand ich eben auch spannend. Ja, da ging es um Bildung, die Bedingungen für die Schulen unserer Kinder waren nicht gut. Also habe ich mich im Bildungspolitikbereich engagiert, habe mich irgendwann kandidiert für den Stadtrat, war dann Mitglied im Stadtrat und so. Und dann hatte ich einen sehr guten Freund, eben den erwähnten Frank Heinrich, mit dem traf ich mich einmal im Monat, Heilsarmee-Offizier, wir kannten uns schon seit den 90ern, um in die Sauna zu gehen. Und der war irgendwann so, dass er sagte, Mann, ich bin nicht damit einverstanden, dass ich als Heilsarmee immer nur die Opfer der Gesellschaft einsammle. Ich würde gerne die Gesellschaft verändern. Und dann hat der sich für eine Partei entschieden, ist da eingetreten und so und ist im Grunde genommen durch ein Missverständnis plötzlich für den Bundestag nominiert worden. Der kam nämlich neu in die Partei und hat gefragt, hier sind doch bald Nominierungen, wie funktioniert das eigentlich? Und jemand hat das so verstanden, der möchte gerne kandidieren, sich nominieren lassen. Und durch dieses Missverständnis haben die ihn dann gefragt, aber können Sie sich nicht vorstellen, weil Sie wären unser geeigneter Kandidat. Ja, seine Partei, in dem Fall die CDU, hatte immer verloren vor Ort. Und er, weil die Leute einfach in Chemnitz, das ist Arbeiterklasse, die sind sozial, die wählen nicht bürgerlich. So, aber der Frank Heinrich war Heilsarmee-Offizier, der hat das Soziale verkörpert und war trotzdem eben, ich sag mal, so ein bisschen Kirchenmann und Familie und so, also ein bisschen das Bürgerliche trotzdem. Und dann wurde der nominiert und sagte, sag mal, kannst du mir helfen im Wahlkampf? Ich hatte da schon ein paar Bücher geschrieben, also kannte den Kommunalwahlkampf schon von mir selber. Sagte, klar, steig mit ein. Und dann wurde er tatsächlich gewählt und sagte, du, ich hätte noch eine halbe Stelle, hast du nicht Lust, hier mitzumachen? Und da kam das. Dann war ich mit einer halben Stelle Pastor, mit einer halben Stelle Referent für Menschenrechte. Und das war super. Und das ging 7 Jahre. Und dann suchte die Evangelische Allianz einen Vertreter in Berlin. Also es gibt richtig einen Lobbyvertreter der Evangelischen Allianz, einen Interessenvertreter. Und irgendwie lauter Leute, sogar mein Chef sagt, das wäre genau deine Stelle, da musst du dich bewerben. Und ja, so war es dann auch.
Ja, super. Da würde ich gern gleich dran anknüpfen. Da hast du dann beim Bundestag oder bist beim Bundestag für christliche Werte eingestanden. Aber wie hat man sich das konkret vorzustellen?
Ja, also fangen wir mal damit an, dass es am Bundestag die Möglichkeit gibt, sich in ein Lobbyregister einzutragen. Also zur Demokratie gehört ja, dass wir verschiedene Parteien wählen. Zur Demokratie gehört, dass wir überhaupt Wahlen haben, dass wir rechtssicher Sachen haben, eine freie Presse und so weiter. Aber zur Demokratie gehört auch, dass Bürger sich zur Interessenvertretung zusammentun können und diese Interessenvertretung sich beim Bundestag registriert. Und das kann das Interesse sein, man setzt sich ein für Klimaschutz, das kann das Interesse sein, man setzt sich ein für neue Verkehrswege, man setzt sich ein für billigeres Wohnen, was auch immer. Und diese Interessenverbände nennt man dann Lobbygruppen und die tragen sich ein ins Lobbyregister. Und dann ist man registriert, es ist bekannt, also man geht nicht einfach hin, Leute denken immer, du kommst mit dem Koffer und bestichst einen als Lobbyist. Nee, du bist ganz registriert, die Leute wissen, wann du da bist, du meldest dich an und dann kannst du offizielle Gespräche führen mit Abgeordneten zu Themen. Und das ist natürlich auch spannend, weil jetzt nicht zu jedem Thema hat ja jeder Abgeordnete Ahnung davon. Deswegen ist es gut, wenn man weiß, jetzt haben wir zum Beispiel ein Thema wie, nehmen wir mal Corona, Gottesdienste sollen verboten werden. Und dann sind es die Kirchenvertreter, die den Leuten sagen, was das für Auswirkungen hat, was das bedeutet, die darauf hinweisen, dass Religionsausübungsfreiheit in Deutschland herrscht, ne? Was das bedeutet, was unsere Geschichte ist. Also du bist sozusagen für ein bestimmtes Thema Experte und kannst dich dann von dir aus den Leuten anbieten, sagen, hier bin ich würde gerne mit ihnen darüber reden. Oder aber, wenn du schon länger da bist und die dich kennen, dann rufen die dich auch an und sagen, jetzt ist hier mal ein Thema, da würde ich gerne mal die Meinung der Kirche hören. Ja, und dann ist da die evangelische Kirche, die katholische Kirche und es gibt eben den Bereich der evangelischen Allianz, wenn man so will, die bisschen frömmeren oder gebetsorientierteren oder ja, auf Englisch heißt das Wort ja auch Evangelical Alliance, die Evangelikalen, aber eben nicht im Sinne von politisch rechts, sondern im Sinne von einer bestimmten Frömmigkeitsbewegung her, so eine Bekehrungsfrömmigkeit würde ich es mal nennen. Und die haben eben auch eine Stimme und da bist du eine Stimme von allen anderen. Macht ein bisschen demütig, wenn man nur einer von 2000 zugelassenen Lobbyverbänden ist. Da soll man den Einfluss auch nicht überschätzen. Auf der anderen Seite ist man aber auch Stimme für 1 bis 2 Millionen Christen in Deutschland, die sich der Allianz in unterschiedlichen Formen zugehörig fühlen. Für über 360 Werke, die dahinter stecken. Missionswerke, Bildungswerke, Medienunternehmen, Studierendenvereinigungen und so weiter. Also man ist schon durchaus auch eine wahrnehmbare Stimme. Und dann haben wir ein Büro gehabt in Berlin und in diesem Büro habe ich manchmal Leute eingeladen, dann bin ich in den Bundestag gegangen, wir haben Stellungnahmen verfasst. Also wir waren einer der vielen Lobbybewegungen, aber natürlich die beste von allen.
Ist klar. Genau, du hast gesagt, dass ihr immer wieder dann eben auch nach der christlichen Perspektive auf bestimmte Themen gefragt worden seid. Was ist denn aus deiner Sicht oder was sollten so Hauptthemen sein, dann auch aus christlicher Perspektive Politik zu betreiben oder was hattet ihr besonders im Blick?
Also ich selber persönlich habe natürlich dieses ganze Thema Menschenrechte mitgebracht, das habe ich ja schon gesagt und für mich ist auch so, das habe ich im ersten Teil des Interviews auch gesagt, meine Glaubenserfahrung ist die Erfahrung der Freiheit. Und insofern stand ich persönlich und das ging auch für die Evangelische Allianz immer schon zu Freiheit. Und dann hat mir gut gefallen, als die Evangelische Allianz sich 1846 gegründet hat, war ein Kernthema das Thema der Religionsfreiheit. Wir setzen uns ein, gerade auch als Minderheitskirchen, als Freikirchen, als Gemeinschaften, als freie Werke, dafür ein, dass wir das Recht haben, unsere Religion auszuüben, aber dass alle anderen dieses Recht auch haben. Und das war so ein Thema, was sich durchzog, passte sehr für mich in mein Freiheitsverständnis und um das an einem Beispiel zu sagen, die Evangelische Allianz gibt seit 1999 bis heute in jedem Jahr ein Doppelband heraus, ein Buch. Das heißt Jahrbuch Religionsfreiheit und Jahrbuch Diskriminierung und Verfolgung von Christen. Darin dokumentieren wir Fälle, wo Religionsfreiheit eingeschränkt wird und wo insbesondere Christen verfolgt werden. Aber wir dokumentieren auch Fälle von Baha'i oder Ahmadiyya oder Rohingya oder Uiguren, so je nachdem. Und dieses Buch, ich war da zwischenzeitlich auch mal Mitherausgeber, das wird jedem Bundestagsabgeordneten einmal im Jahr geschickt. Der kriegt das richtig haptisch in die Hand. Wir machen dazu eine Pressekonferenz. Wir machten, ich bin ja nicht mehr da, machten dazu eine Pressekonferenz. Das wurde also einfach auch weitergegeben. Und damit war dann auch klar, wenn jetzt zum Beispiel im Bundestag ein Thema aufpoppte, wenn irgendwo das Thema Religionsfreiheit, verfolgte Christen, was passiert da gerade in Brasilien, warum werden Indigene, die sich eigentlich wehren dagegen, dass sie missioniert werden, auf der anderen Seite aber wiederum unterdrücken ihre eigenen Leute, wenn die Christen werden. Also sie wollen einerseits ihre Kultur bewahren, was ihr gutes Recht ist, aber sie dürfen natürlich nicht den Einzelnen in der Kultur wiederum unterdrücken, wenn der seine Religion wechseln möchte. Und dann war die Frage, wen frage ich denn jetzt? Und dann waren wir oft auch für Leute, wenn es ein spezifisches Religionsthema war, Freiheitsthema war, der Ansprechpartner. Und das ist einfach toll zu merken, dass du dir für einen bestimmten Bereich eine Expertise aufbaust und die Leute wissen, wenn ich im Bereich Religionsfreiheit, verfolgte Christen nicht weiter weiß sozusagen, dann frage ich nach bei der Evangelischen Allianz. Und das ist über Jahre gewachsen, aber das war einfach eine tolle Erfahrung auch.
Und wie würdest du sagen, prägt dein persönlicher Glaube dein politisches Denken und Handeln?
Absolut. Also erstmal nicht nur mein persönlicher Glaube, sondern meine persönliche Geschichte. Ja, also zum Beispiel meine Mutter ist Flüchtling gewesen aus Litauen. Das mit dieser Geschichte sind wir groß geworden. Und ich merke, dass ich zum Beispiel so eine Flüchtlingsthematik mich einfach ganz biografisch persönlich sehr anspricht. Ja, sich um Flüchtlinge zu kümmern, das ist für mich so das Automatischste, was ich sozusagen aus meiner Biografie kenne. Und als ich dann Christ wurde und die Bibel las und dann Verse las wie du sollst den Fremdling willkommen heißen oder wie man sich kümmern soll auch um Menschen, die andere sind, ne? Oder Jesus, der sagt, ne, ich war nackt und ihr habt mich gekleidet und solche Geschichten. Da hat Gott sozusagen biografisch was in mir angelegt, obwohl ich gar nicht fromm war und hat das später sozusagen erinnert. Und das habe ich oft erlebt, dass Dinge, die in meiner Familiengeschichte stecken, dann, als ich Christ wurde, einfach sich auch durchzogen. Und da gibt es also einfach einige Themen und ein Thema ist wirklich Menschenrechte, Freiheit, Einsatz für Geflüchtete. Die ziehen sich sehr durch. Und da war dann auch die Erfahrung, dazu können wir eben auch nicht nur ich persönlich, nicht nur Uwe Heimowski, sondern dazu ist auch die Evangelische Allianz als Gemeinschaft von Christen eine Stimme in Berlin. Das war eine tolle Erfahrung auch.
Und du hast auch ein Buch geschrieben, Der politische Jesus. Da schreibst du, dass Jesus selber nicht politisch war, aber seine Botschaft vom Reich Gottes politisch ist. Das ist jetzt für jemand, der das zum ersten Mal hört, etwas abstrakt. Was bedeutet das konkret für dich?
Ja, wobei ich da jetzt wirklich genau auf die Begriffe achten möchte. Ich habe geschrieben, Jesus war kein Politiker, aber er war sehr politisch. Aber nicht im Sinne von parteipolitisch. Der hat nicht gesagt, ihr Pharisäer hat recht oder ihr Sadduzäer oder ihr Essener, sondern der hat bestimmte Themen angesprochen. Zum Beispiel hat er sich eingesetzt dafür, dass Kinder dabei sein durften. Er hat sich eingesetzt für Frauenrechte. Er hat sich eingesetzt für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Er hat gelegentlich die Konventionen der Religion überschritten, indem er sich mit einer Samaritanerin oder mit einem Hauptmann, der gar nicht religiös war, zusammengesetzt hat. Das heißt, Jesus hat Menschen vor Konventionen genommen. Jesus hat Gruppen von Menschen in ihren Rechten bestätigt. Und das hat ja eine unfassbare Dynamik. Wenn du eine Gruppe hast, in der eine Frau, also nehmen wir jetzt mal den Iran heute, in der eine Frau unterdrückt wird und jetzt kommt jemand und sagt dir, als Christ bist du gleichwertig, dann setzt das was frei. Ich habe mal eine Frau gehört, allerdings habe ich die auf Lesbos getroffen, eine Iranerin, die dort Christ geworden ist, auch im Flüchtlingslager Lesbos. Und die hat gesagt, sie hat immer gelehrt bekommen, eine Frau habe nur ein halbes Gehirn. Deswegen sei sie halt dümmer als ein Mann und müsse sich unterordnen. Und jetzt sei sie hierher gekommen und sie hat zum ersten Mal gehört, dass Männer und Frauen gleich sind. Beide von Gott geschaffen, gleiche Würde. Und das hat sie in ihrer Identität komplett verändert. Das hat sie in ihrer Rolle als Frau komplett verändert. Und das hat sie neben dem Erfahrung, dass sie Christ geworden ist, auch politisiert. Er sagt, also Leute, und ich lasse mir nicht nochmal gefallen, dass mir irgendeiner sagt, ich bin ein zweitrangiger Mensch. Und dann siehst du, dass der Glaube eine konkrete politische Auswirkung hat. Ob sie dann hinterher zur SPD geht, zu den Grünen oder zur FDP oder zur CDU oder wohin auch immer, das ist da nicht impliziert. Aber die Auswirkung. Oder nehmen wir mal in Indien, da werden häufig Christen verfolgt, aber nicht deswegen, weil sie sagen, ich bin Christ, sondern weil sie das Kastensystem durchbrechen und sich um die Benachteiligten kümmern. Also die Dalit, die Unberührbaren, die komplett durch sind, denen sozusagen das religiöse System vorgibt, du, das ist dein Schicksal, du bist selber schuld an dem, was hier ist, das ist dein Karma, das hast du aufgehäuft, also trag es. Ja, es ist eine religiöse, eine kulturelle, ist auch eine soziale, ist letztlich auch eine finanzielle Sache, weil die, die oben stehen, haben damit einen Ausbeutungsmechanismus durch ihre Religion legitimiert. Und jetzt kommen Christen und sagen, nee, du bist genauso wertvoll. Ob du Brahmane bist oder Dalit, du bist gleich wertvoll. In meiner Gemeinde darfst du einer neben dem anderen sitzen. In meiner Schule wirst du beschult. Und das ist natürlich sozialer Sprengstoff. Und das ist politischer Sprengstoff. Hat seinen Ursprung aber im Evangelium. Und ich glaube, diesen Teil, dass das Geistliche sich ja immer irgendwo ausdrückt. Also mein Leben findet ja statt in einer Welt. Es findet ja statt in einem Kontext. Und wenn dieser Kontext so komplett nicht christlich ist im Sinne von menschenverachtend, dann hat das hoffentlich eine Dynamik. Und das versuche ich in dem Buch Der politische Jesus. Es gibt übrigens noch einen zweiten Band dazu, Die Bibel und die Demokratie. Das sind Sammelbände mit Aufsätzen zum Thema Christen und Politik. Da versuche ich das rauszuarbeiten, welche Auswirkungen es haben kann, wenn wir Jesus nachfolgen, auch politisch.
Kannst du noch mal mehr benennen, auch von dem Buch Bibel und Demokratie her, was sind für dich die biblischen Leitlinien, die sich ableiten lassen oder auf denen die Demokratie fußt?
Ja, also erstmal ist es natürlich ein Anachronismus zu sagen, die Bibel und die Demokratie, ja. Also als die Demokratie kommt nicht aus der Bibel. Die Demokratie kommt aus verschiedenen Strömungen. Aber die Demokratie hat Elemente, die wir auch in der Bibel schon finden und die sich dann auch wiedergespiegelt haben. Das allererste ist die Würde des Menschen. Also in der Geschichte der Menschheit ist der allererste Text, der einem Menschen Individualität und Würde zuspricht, der Text aus der Schöpfungsgeschichte, Genesis 1, ja? Genesis 1, Vers 27, ne? Du bist geschaffen zum Bilde Gottes und zwar als Mann und als Frau. Also, das muss man sich vorstellen, ein Text, der über 3000 Jahre alt ist, enthält die Gleichberechtigung von Mann und Frau, explizit, beide sind genannt, allerdings spannender auch und gibt ihnen auch eine unterschiedliche Identität, indem er sie nämlich beide benennt und damit auch voneinander unterscheidet. Aber so, und dieser älteste Text überhaupt, er spricht zum ersten Mal von Menschenwürde. Alle Texte ringsherum, wir kennen Codex Hammurabi, wir können verschiedene Texte aus China, die sind alle von einer kollektiven Identität geprägt. Da geht es immer um die Gemeinschaft. Und unser Grundgesetz fußt ja komplett auf dem Gedanken, den wir meinen, dass es den erst seit der Aufklärung gibt, nämlich, dass das Individuum im Mittelpunkt steht. Nee, das war hier schon so. Das ist ein Gedanke. Das zweite ist, in der Bibel zieht sich immer durch Recht und Gerechtigkeit. Also Rechtsstaatlichkeit, und damit, wenn Menschen vor dem Recht gleich sind, führt zu Gerechtigkeit. In der Bibel setzt sich das Prinzip der Gewaltenteilung durch. Das ist ganz spannend. König, Priester und Prophet sollen voneinander getrennt sein. Der Geistliche soll nicht die weltliche Macht haben, aber der Weltliche auch nicht die Geistliche. Und dann gibt's den Prophet als dritte kritische Instanz, bei uns heute die Presse. Und jetzt könnte ich da noch weitergehen, ich habe das rausgearbeitet in dem Buch. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele biblische Prinzipien wir heute finden. Einem ist auch das durchaus das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft. Also, und zwar soziale Marktwirtschaft lebt ja davon, A, Leistungsbereitschaft, sieh die Ameise, du Fauler, oder wer nicht arbeiten kann, der soll auch nicht essen. Also Leistungsbereitschaft ist ein biblisches Prinzip und zugleich, aber der nicht kann, weil er alt ist, weil er krank ist, weil er eine Behinderung hat, weil die gesellschaftlichen Optionen das nicht zulassen, der soll trotzdem integriert werden können, ne? Da könnte ich jetzt ganz viel erzählen, aber man staunt einfach, wie viel man in der Bibel findet, was sich in der Demokratie spiegelt. Und deswegen, das habe ich unter anderem geschrieben, weil gerade auch so ein bisschen in der Corona-Zeit viele Christen sich zurückgezogen haben und das ist ja die Welt, das ist der Staat und wir bleiben bei der Bibel. Ja, aber dann guckt euch eure Bibel an und dann geht ihr wieder aus den Häusern, weil das geht uns was an. Ja, das ist eine richtig gute Frage. Ich habe über ein paar Jahre auch Ethik unterrichtet, da haben wir das immer wieder diskutiert, weil eine von außen zugesprochene Würde ist eine Würde, die, an der kann ich nichts hinzufügen oder abnehmen. Eine intern irgendwie definierte Würde kann ich zum Beispiel in unserer Zeit, wie diese Würde häufig definiert, über Lebensqualität. Ja, wenn du mal hinguckst in die Diskussion und dann hast du bei den Themen zum Beispiel assistierter Suizid, warum sollte jemand die Sterbehilfe bekommen, wenn der seine Lebensqualität doch nicht so hoch ist? Oder warum sollte ein Kind auf die Welt kommen mit einer schweren Behinderung, die Lebensqualität ist doch eingeschränkt? Und dann merke ich, wenn ich sozusagen innerhalb des Menschlichen eine Begründung suche, ist die Gefahr riesengroß, dass die Begründung bestimmte Menschengruppen ausschließt. Jetzt kann man sagen, ist ja hanebüchen. Nee, ist nicht hanebüchen. Das hat es schon immer gegeben. Ja, wir denken spätestens an den Nationalsozialismus, wo Menschen nach ihrem Nutzen definiert wurden für die Gesellschaft. Ja, das ist dann später im Utilitarismus, in der Philosophie auch wieder aufgekommen. Deswegen, wenn der Bezugspunkt aber von außen kommt, wenn es etwas gibt, das gesetzt ist und das dem anderen zugesprochen ist aus seiner Geschöpflichkeit, dann kann ich das nicht mehr uminterpretieren, sondern dann gilt es mal grundsätzlich. Und dann kann ich natürlich darüber nachdenken, welche Implikationen hat das, welche politischen Folgen. Aber es ist tatsächlich ein qualitativer Unterschied.
Du hast es gerade selber auch schon mal angemerkt, es gibt insgesamt gesellschaftlich gerade oft, so zumindest meine Beobachtung, so eine Politikverdrossenheit. Was kann da dagegen helfen?
Ja, also zum einen gibt's das natürlich immer mal wieder und phasenweise und so. Es war natürlich einfach noch schwieriger, gerade in der Corona-Zeit, wo wir so sehr, ja, jeder war auf sich selber geworfen. Ja, man hatte wenig Austausch und dann haben wir einfach unendlich viele soziale Medien, die uns mit einem Algorithmus auch Sachen zuspielen, die immer möglichst reißerisch sind und so. Also ich glaube, da haben auch die Medien ein bisschen unseren Geist vergiftet manchmal. Was uns hilft, mal wegkommen von diesen ganzen eigenen Bubbles, mal seine politischen Informationen, die Gesellschaften Informationen nicht ständig über YouTube-Videos und WhatsApp so zu kriegen, sondern mit normalen Menschen zu reden, normale Tageszeitungen mal wieder zu lesen, jetzt das Gespräch zu suchen mit Leuten in der Politik. Und es hilft total gegen Politikverdrossenheit, wenn man mal sagt, ich, bevor ich mich über alles ärgere, nehme ich mir mal ein Thema und an dem werde ich aktiv. Also meine Kinder in der Schule, die sollen bessere Bedingungen haben. Ich lasse mich wählen in den Elternbeirat und da tue ich was. Und dann bin ich sozusagen dann bin ich noch lange nicht parteipolitisch, aber ich bin in dem Teil der Politik, an dem ich was bewegen kann. Und wann immer ich mal einen kleinen Erfolg sehe, habe ich auch Lust, den nächsten zu starten. Ja, also grundsätzlich ist in Deutschland die Abtreibung verboten. Paragraph 218a regelt, dass es verboten ist. Das wird häufig so ausgelegt, als sei sozusagen im Strafgesetz geregelt, dass die Mutter eine Mörderin ist. Ja, also das ist eine Diskriminierung der Frau. Die Regelung geht aber genau andersrum. Sie geht davon aus, dass das noch nicht geborene Leben auch ein Leben ist, das schützenswert ist. Es geht also nicht darum, wen ich verurteile und anklage, sondern es geht um die Frage, wen ich schützen kann. Und das ist ganz spannend, weil das nicht geborene Leben auch eine Rechtsperson ist. Das kann zum Beispiel im Erbrecht oder so, da ist das, wenn du noch schwanger bist, erbt das Kind schon mit. Ja, auch schon in den ersten 3 Monaten. Also es ist eine ganz interessante Geschichte. Für uns als Christen kommt noch dazu, wenn jedes Kind sozusagen die Würde hat und die Bibel schreibt, ne, du hast mich in meiner Mutterleib geschaffen oder bei Jeremia, ich habe dich schon berufen, als du noch in deiner Mutterleib warst, dann ist für uns also sozusagen diese Kernaussage, jedes Geschöpf ist ein Geschöpf Gottes, auch das noch nicht Geborene. Und das ist in Deutschland auch strafrechtlich dargestellt. Und jetzt kommt's, wenn etwas ein Straftatbestand ist, dann kann ich für diesen Straftatbestand natürlich nicht werben. Wenn Cannabis verboten ist, darf ich auch keine Cannabis-Werbung machen. Und das gilt für alle anderen Sachen. Und jetzt ging die Linie dazwischen, ist das, was wir in der Praxis erleben, nämlich zum Beispiel, dass ein Frauenarzt auf seine Website nicht schreiben kann, ich führe auch Schwangerschaftsabbrüche durch, ist das, dass er nicht werben darf oder ist es ein Informationsverbot? Die Befürworter sagen sozusagen, die Befürworter des Schwangerschaftsabbruchs sagen, Leute, wir haben eine Ausnahmeregelung, ist zwar verboten, aber wir haben ja eine Indikationslösung und dieser Arzt muss doch auch sagen dürfen, dass er, wenn diese Indikation vorliegt, er darüber informiert. Und das war sozusagen die ganz scharfe Trennlinie. Die einen haben gesagt, sorry, wir fangen an, für etwas zu werben, was verboten ist. Die anderen sagen, wir halten Informationen vor für den legalen Teil davon. Faktisch war es aber so, dass man die Informationen jederzeit bekommen konnte. auf Websites, auf sonstigen Listen. Und dass im Grunde genommen, ich sag mal, die Lobbyvertreter derjenigen, die wollten, dass der Schwangerschaftsabbruch legalisiert ist, gesagt haben, okay, wir machen Scheibchentaktik. Ne? Wir kippen erst das Schwangerschaftswerbungsverbot und dann kippen wir die Indikationslösung und dann kippen wir irgendwann den Paragraph 218 komplett und dann wird Schwangerschaft halt komplett straffrei. Man kann natürlich auch fragen, ist das Strafgesetzbuch der richtige Ort, um über Schwangerschaftsabbruch zu reden? Auf der anderen Seite wissen wir, wenn es keine Regelung gibt wie in Deutschland, es gibt zum Beispiel in New York die Option, du kannst Babys noch bis zur Geburt abtreiben. Ja, also völlig irre. Sobald das Baby raus ist, sozusagen, ist vorbei, noch im Geburtsvorgang kannst du es aber ersticken, wenn du siehst, es ist behindert. Also irre Geschichten. Und ich will jetzt hier keine Panik machen, keine Gräuelgeschichten machen, aber man merkt, wenn es nicht reguliert ist, ist der Missbrauch so brutal. Und da haben wir als Evangelische Allianz relativ rigide und relativ klar gesagt, Leute, wir haben den Eindruck, es ist von euch eine Scheibchentaktik. Wenn wir das Werbeverbot kippen, dann ist das nur der Anfang für das nächste. Deswegen waren wir dagegen. Seitdem sind ein paar Jahre vergangen. Und tatsächlich ist es so, mittlerweile wird der Paragraph 218 an sich in Frage gestellt. Also das, was wir befürchtet haben, kommt. Und das meine ich nicht im Sinne von, siehste, habe ich doch gleich gesagt, sondern das meine ich mit einer großen Traurigkeit, weil ich einfach, wir haben 5 Kinder, ich liebe Kinder, ich mag auch Menschen mit Behinderungen und es ist so schade, dass es da Menschen gibt, die nicht leben dürfen. Das ist überhaupt nicht diskriminierend gemeint und frauenfeindlich gemeint, sondern kinderfreundlich gemeint.
Ich will noch bei ein paar weiteren Themen ein bisschen nachbohren. Stichwort Meinungsfreiheit ist vorher auch schon im Zusammenhang mit der Frage nach Demokratie gefallen. Gerade scheint es ja irgendwie gesellschaftlich oft schwierig geworden zu sein, seine Meinung offen und frei zu sagen, ohne dass man gecancelt wird. Was denkst du, was könnte uns da helfen, daraus wieder auszubrechen? Und was ist auch da deine speziell christliche Perspektive dazu?
Auch da wieder, gefühlt ist das so, faktisch ist es natürlich nicht so. Ich habe ein paar Länder auf der Welt bereist, immerhin 50. Geh du mal nach Aserbaidschan und sag deine Meinung. Geh du mal nach Russland und sag deine Meinung. Geh du mal in die Türkei und sag deine Meinung. Also von der ganzen Welt kommen Leute nach Deutschland, weil sie hier frei ihre Meinung sagen dürfen. Und zwar frei ihre Meinung sagen dürfen, gesetzlich geschützt. Ja, nur ist es so, dass nicht jeder deine Meinung gut findet. Und vielleicht ist das, was manche Konservative oder Fromme oder so sagen. Meine Meinung findet viel weniger Widerhall als früher. Oder Leute widersprechen oder sagen, das ist doch blöd. Aber rein rechtlich, Leute sagen, die Zeitung schreiben alle das Gleiche, na, dann gründe eine eigene Zeitung, ist nicht verboten in Deutschland. Ja, man kann Foren finden und man kann WhatsApp-Gruppen einrichten, also man kann ganz vieles machen, wo man seine Meinung frei sagen kann. Gefühlt ist es aber so, dass es, und dafür gibt es ja auch einen gewissen Widerhall, ich habe das Gefühl, die Veränderung, die es gibt, ist nicht unbedingt die Freiheit. Die Veränderung, die es gibt, ist, dass wir unsere Meinungen weniger neutral sagen. Also es gibt weniger Nachrichten, aber mehr Kommentare. Es gibt mehr Bewertungen. Und wenn du was sagst, dann bist du ganz schnell in der Bewertungsraster. Also man kann nicht sagen, über den Krieg in der Ukraine müssen wir mal nachdenken, welches wären die Friedensoptionen mit den Russen? Nee, dann bist du gleich ein Verräter an der Ukraine. Ja? Oder andersrum. Also es gibt da ganz wenig neutralen Raum oder in dem Bereich, du bist entweder diskriminierst du Frauen, wenn du für Abtreibungsverbot bist, für Schwangerschaftsunterbrechungsverbot, ja, oder aber du bist für die Frauen und musst deswegen auch für Abtreibung sein. Also plötzlich werden Dinge miteinander vermischt, die gar nicht zusammengehören. Und den Teil, den empfinde ich schon so, dass es immer stärker ideologisiert wird, dass es immer wenig neutrale Positionen gibt. Allerdings nicht unbedingt staatlicherseits, sondern tatsächlich in den öffentlichen Debatten, manchmal in Zeitungen, vor allen Dingen im privaten Bereich. So, und was können wir als Christen dagegen tun? Wir müssen aufpassen, dass wir, gerade weil wir Christen sind, nicht auch darin verfallen, dass wir Schwarz-Weiß-Antworten haben, dass wir aus unserer Religion eine Ideologie machen, dass wir immer schon alles wissen und die Bibel sagt doch, wir müssen daraus lernen zu sagen, okay, wir schaffen Meinungskorridore, wir hören den anderen zu. Das war ja in der DDR so genial, ja? Also das muss man sich mal vorstellen, dass die Nikolaikirche ein Schild dran hatte, wo drauf stand, offen für alle. In einer Gesellschaft, die für nichts offen war. Du musstest nachbeten, was der Staat dir vorgebetet hat. Und jetzt ist plötzlich hier ein Diskussions-, ein Debatten-, ein Gebetsraum entstanden mit der Vielfalt. Und da, glaube ich, können wir als Christen in dieser Zeit eigentlich einen Unterschied machen, indem wir hören, indem wir differenzieren, indem wir wahrnehmen und gleichzeitig auch klare Positionen haben.
Du hast dich im Rahmen von Menschenrechten auch viel mit dem Thema Prostitution beschäftigt. Kannst du noch mal grob auch was sagen zum Thema Prostitution in Deutschland? Ein paar Zahlen, Fakten?
Ja, das hat für mich tatsächlich auch in meiner Zeit angefangen, als ich bei der Heilsarmee gearbeitet habe. Neben den schwulen Menschen, die in unsere AIDS-Beratungsstelle gekommen sind, waren es auch viele Prostituierte. Dann habe ich erlebt, dass ganz viele Prostituierte, wenn sie älter waren, einfach nie krankenversichert waren, nie sozialversichert, total durchs Raster gefallen sind. Damals war Prostitution auch noch verboten, galt als sittenwidrig und so. Also es war sehr kompliziert. Und ich habe mich damals sehr dafür eingesetzt, dass wir ein liberaleres Prostitutionsgesetz bekommen. Das kam dann auch, das war das Prostituierten-Schutzgesetz. Und dieses hat, und da habe ich gelernt, ich habe das falsch gesehen damals, dieses hat leider nicht dazu geführt, dass die Prostituierten geschützt wurden, sondern dass Menschenhändler immer mehr Frauen nach Deutschland geschickt haben und dass diese Frauen sozusagen statt sozialversicherungspflichtig angemeldet zu werden, einfach irgendwie, die waren dann quasi freiberuflich oder so, die haben überhaupt keine Verbesserungen gehabt. Aber Menschenhändler leichter, diese Frauen sozusagen in Deutschland zu platzieren, führt jetzt zu schwer. Aber diese liberale Gesetzgebung hat dazu geführt, dass Deutschland mal, der Spiegel hat mal getitelt, das Bordell Europas. Wir haben eines der liberalsten Prostituiertenschutzgesetze der Welt, was aber dazu führt, dass die Prostituierten nicht geschützt, sondern im Grunde genommen ausgebeutet werden. In Deutschland gibt es nach Schätzungen, es ist wirklich nur geschätzt, bis zu 400.000 Prostituierte. Und ein leitender Beamter vom Bundeskriminalamt hat uns mal, also uns ist in dem Fall der Verein Gemeinsam gegen Menschenhandel, da bin ich Mitglied, den habe ich mal mitgegründet, gesagt, dass mindestens 80, wenn nicht sogar 90 bis 95% dieser Prostituierten unter Zwang arbeiten. Und Zwang kann bedeuten, dass sie aus Osteuropa hierher gebracht wurden und gesagt wird, wenn du nicht auf den Strich gehst, tun wir deinen Kindern was an. Zwang kann bedeuten, dass sie drogenabhängig sind und ihre Abhängigkeit ausgenutzt wurde. Zwang kann bedeuten, dass jemand sie, ein Loverboy, wie man das nennt, hörig gemacht hat und diese Hörigkeit, diese Liebesbeziehung ausgenutzt hat. Also Zwang kann sehr vielfältig sein. Aber das muss man sich einfach vorstellen. Nehmen wir mal, es wären nur 300.000 Frauen und es wären nur 80% von denen. Dann würde das trotzdem bedeuten, dass jeden Tag in Deutschland gegen Geld und gegen ihren Willen über 200.000 Frauen missbraucht werden. Und dagegen wurde lange überlegt, was kann denn da eine Antwort sein? Wie geht das? Und dann hat sich 1999 eine total interessante politische Konstellation ergeben. Nämlich in Schweden gab es das erste Parlament in der westlichen Demokratie jeweils mit einer Mehrheit von Frauen. Zum ersten Mal saßen in einem westlichen Parlament mehr Frauen als Männer. Und die haben sich fraktionsübergreifend, konservative Christen, sozialistische Arbeiterbewegung, haben alle gesagt, wir finden, dass Männer Frauen kaufen dürfen, entwürdigt die Frauen. Das wollen wir verbieten. Aber wir hören jetzt auf, die Frauen zu bestrafen, sondern wir bestrafen die Männer, die den Sex kaufen. Ist also kein Prostitutionsverbot, sondern ist ein Sexkaufverbot. Und das wurde bekannt als sogenanntes schwedisches Modell, mittlerweile auch nordisches Modell. Das ist eingeführt worden in Norwegen auch, in Island, in Israel, in Frankreich, in vielen Ländern, Kanada. Und wir haben dafür plädiert, dieses nordische Modell auch in Deutschland einzuführen. Das hat drei Komponenten: Verbot von Sexkauf, weil es die Frauen entwürdigt. Dann ganz stark Prävention, also um überhaupt sozusagen vorbereiten, was ist da drin. Und drittens auch Ausstiegshilfen für Frauen, dass Frauen, die dann da drin waren, dass sie auch eine berufliche Perspektive haben, eine Traumabehandlung, ne, Drogenentzug, die Frage nach dem Asylrecht, werden die dann abgeschoben oder dürfen die bleiben? Welche beruflichen Perspektiven haben sie? Ja, dafür haben wir sehr, sehr stark gekämpft, habe ich auch ein Buch dazu geschrieben mit Frank Heinrich, der verdrängte Skandal Menschenhandel in Deutschland und noch eins, das heißt das nordische Modell. Und da sind wir tatsächlich mittlerweile, ich sag mal, auf einem guten Weg, weil immer mehr Leute verstehen, es kann nicht weitergehen, dass Frauen so ausgebeutet werden. Und das Problem sind nicht die Frauen, das Problem sind die Männer.
Als letztes Thema würde ich gerne noch auf den Nahostkonflikt zu sprechen kommen. Präzise eigentlich, gerade erleben wir es an verschiedenen Stellen in Deutschland, dass es wieder ein neues Aufkeimen des Antisemitismus gibt. Was würdest du dazu sagen, auch nochmal speziell aus christlicher Perspektive?
Also aus christlicher Perspektive zuallererst und zu Anfang, unser Herr Jesus Christus war ein Jude und jede Form von christlich begründeten Antisemitismus kann man als Christ eigentlich nur zurückweisen. Es gab mal die sogenannte Ersatztheologie, die dann gesagt hat, die Christen sind jetzt das neue Volk Gottes und die Juden sind es nicht mehr, deswegen wurden die Juden verachtet. Es gab leider unselige Schriften von Christen bis hin zu Martin Luther, von den Juden und ihren Lügen. Also alles das gilt es in erster Linie mal zurückzuweisen und zu sagen, wenn ich Christ bin, dann folge ich einem Juden nach. Und wenn ich was Antijüdisches habe, dann verrate ich meinen Herrn. Punkt. Da gibt's kein Vertun. Das Zweite ist, ich glaube, dass wir als Christen tatsächlich auch für bestimmte Formen von, ich nenne mal das Wort, so blöd es ist, aber Verschwörungstheorien anfällig sind, weil wir ja sozusagen, wir sehen die Welt und wir wissen auch immer, es gibt in all dem aber ja auch nochmal eine zweite Welt. Es gibt ja noch das Reich Gottes. Es gibt Dinge, die sich tun. Es gibt hinter der Geschichte nochmal eine Geschichte Gottes. Und dadurch sind wir manchmal sehr ansprechbar für Wundergeschichten. Wir sind manchmal sehr ansprechbar für Heldengeschichten, Erfolgsgeschichten, Heilungsgeschichten, sonst was. Aber wir sind auf der anderen Seite auch anfällig dafür, dass was wir mit Gott erleben, von der Welt zu trennen und der Welt dann das Böse zuzuschreiben. So ist es zum Beispiel passiert, dass während der Corona-Pandemie ganz viele dachten, dahinter steckt die Weltgesundheitsbehörde oder dahinter steckt Bill Gates oder dahinter stecken die Bilderberger. Und das Verrückte ist, die Geschichte lehrt uns, dass Verschwörungstheorien im Kern immer wieder zu Antisemitismus führen. Das ist total verrückt. Ja, es gibt diese Untersuchungen dazu, es gibt ja sozusagen die Protokolle der Weisen von Zion aus dem 19. Jahrhundert, ein Buch, in dem die Juden, das ist eine Fälschung, ja, da wurde den Juden eine Weltverschwörung unterstellt. Aber das kommt immer wieder. Und wenn Leute erstmal in dem Kanal sind, es gibt wahrscheinlich irgendwo eine Weltverschwörung gegen uns, dann ist die Gefahr riesig, dass man dann, wenn jetzt irgendwas passiert, auch sofort wieder sozusagen antisemitische Vorurteile wiederholt. Das haben wir ja schon immer gewusst. Und das Irre ist in dieser ganzen, ob ich jetzt Bill Gates bin, Bill Gates ist ja kein Jude, das ist ja erstmal eigentlich nicht antisemitisch. Wenn ich aber erstmal wieder in dem Kanal bin, dass ich einem die Schuld gebe, der dahinter steht, dann kippt das ganz schnell und dann sind es wieder die Juden. Und das ist echt das Verrückte bei der ganzen Geschichte, dass es geht durch die Geschichte durch. Und ich glaube, dass die Corona-Pandemie, dass die Verschwörungstheorien einiges davon tatsächlich vorbereitet haben in unseren Köpfen. Und jetzt poppt es wieder auf. Dazu kommt natürlich die zweite Sache. Ich glaube, dass wir in Deutschland komplett unterschätzt haben, in wie viel muslimischen Traditionen, nicht bei allen Muslimen, das ist ganz wichtig, aber in wie viel muslimischen Traditionen der Antisemitismus zutiefst verinnerlicht ist. Und bei der ganzen Thema von Integration, Flüchtlingen, ich bin total dafür, dass wir Flüchtlinge aufnehmen. Das ist für mich ein biblisches Gebot. Haben wir aber, glaube ich, den Aspekt einfach vergessen. Darüber wurde nicht geredet. Und viel von dem, was heute antisemitisch, antijüdisch ist, hat halt ganz viel auch damit zu tun, dass wir hier ein Problem haben. Und eine letzte Sache. Es gibt eine Form von Antisemitismus, die gleichzeitig, die einfach Israel-Kritik ist. Und natürlich muss man Israel kritisieren dürfen. Es gibt Rabbis for Peace, es gibt eine Gruppe, die heißt Breaking the Silence. Das sind Soldaten, die über Jahre schon dokumentiert haben, wo israelische Soldaten an Palästinensern schuldig geworden sind, was da passiert ist. Also man muss Israel kritisieren dürfen. Dazu kommen aber zwei Dinge, was man nicht darf. In diesem Moment, wo die Hamas Israel angegriffen hat, geht es nicht um die Frage, ihr seid doch selber schuld. Ich kann mit meiner Tochter gerne darüber reden, dass sie sich vielleicht, wenn sie alleine durch die Stadt geht, nicht ganz so sexy anzieht, weil das in manchen Gegenden gefährlich ist. Wenn ich aber sage, wenn sie vergewaltigt wurde, naja, das lag wahrscheinlich an deinem Minirock, dann nein, nein. Also man darf niemals, niemals eine Schuld suchen, wenn jemand das Opfer eines Verbrechens wurde. Dann ist der Verbrecher schuld und niemand sonst. Und im Moment gab es ein böses Verbrechen an Israel und jetzt ist es komplett falsch zu sagen, und jetzt sagen wir mal, ja, die sind aber selber schuld, weil. Nein, diese Zusammenhänge gehen nicht. Und wenn meine Mutter mich 100-mal unterdrückt hat, gibt mir das nicht das Recht, sie zu erschlagen. Ja, und das sind auch keine mildernde Umstände. Nein, das ist Mord. Punkt. Und das Zweite, es gibt halt so diese Sondergeschichte durch 2000 Jahre Vertreibung überall und durch Antisemitismus überall sind die Juden an sich eben eigentlich heimatlos und sie sind immer schutzlos. Und mit dem Entstehen des Staates Israels gab es zum ersten Mal in der Geschichte einen Ort, wo man sagen kann, wenn ich in Deutschland, in Russland, wenn ich in Saudi-Arabien verfolgt werde, dahin kann ich. Ich habe einen Rückzugsort. Insofern ist der Staat Israel nicht einfach irgendein Staat, sondern er ist der einzige Ort, der die Antwort auf Antisemitismus ist. Und wenn ich jetzt Israel und Israels Existenzrecht in Frage stelle, dann nehme ich die Zuflucht weg und damit bin ich indirekt antisemitisch, weil ich dem Antisemiten den Weg greife, weil es keine Schutzsache mehr gibt. Und insofern finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, dass man ganz klar sich an die Seite Israel stellt, dass man überlegt, welche Strukturen führen denn auch in unserem eigenen Denken dazu, antisemitische Vorurteile zu haben. Längerfristig finde ich jetzt mal politisch total wichtig, dass wir, jetzt muss ich alles erholen und so, aber auch darüber nachdenken, gibt es denn eine denkbare Lösung zukünftig, wie Juden und Palästinenser miteinander leben können? Und da darf man auch nicht ideologisch an bestimmten Staatsgrenzen festhalten, sondern da muss es um die Frage gehen, was ist das Ziel? Das Ziel muss ja Frieden sein und nicht ein Dauerkonflikt.
Vielen Dank. Ich würde jetzt zum Schluss noch auch auf deine Arbeit bei Tierfund eingehen und wollte dich fragen, ihr setzt euch da vor allem für globale Gerechtigkeit ein. Auch das ist wieder ein Riesenbegriff. Was bedeutet Gerechtigkeit auch biblisch für dich?
Gerechtigkeit heißt zuallererst mal, dass ich weiß, dass diese Erde allen gleich gehört. Und dass alle Menschen, die auf dieser Erde geboren sind, Geschöpfe Gottes sind und dass sie gleichwertig diese Erde besitzen dürfen. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir keine Entwicklungshilfe machen, wie das früher hieß, sondern dass es Entwicklungspartnerschaften gibt. Das bedeutet, wenn wir zusammenarbeiten, dann kommen viele Ideen, viele Kreativität, kommen von vor Ort. Die bringen nicht wir rein, sondern unsere Experten sind die Menschen in den Ländern, wie zum Beispiel im Südsudan, Zentralafrikanische Republik und so. Dann ist es auch eine wechselseitige Geschichte. Häufig sind wir so, die dann eine bestimmte technische oder finanzielle Unterstützung geben. Aber zum Beispiel geistlich sind wir oft die, die total beschenkt sind. Ja, die armen Leute, die so von ihrem Gott begeistert sind. Es gibt uns ganz viel, was wir gar nicht hier haben. Also, das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt heißt, wenn ich verstehe, dass diese Welt damit auch allen Menschen gleichmäßig gehört. Die Erde sozusagen, die wir in Besitz genommen haben, die gehört ja nicht irgendeinem Konzern, sondern die gehört uns Menschen. Und dann zu sagen, was bedeutet das? Wie kann ich dafür sorgen, dass zum Beispiel der CO2-Ausstoß auf der einen Seite der Welt so wird, dass er nicht die andere Seite der Welt belastet, weil die nichts dafür können? Darüber nachzudenken, wie kann ich ausbeuterische Strukturen, die in den Kolonialismus geführt haben, so aufbauen, dass sie jetzt in einer postkolonialen Zeit nicht eigentlich weitergehen, ne? Sondern wie muss ich das neu denken? Das führt dazu, dass wir Programme haben, in denen wir Frauen ganz stark machen, damit sie Teilhabe lernen können. Das führt dazu, dass wir grundsätzlich mal Lebensbedingungen so herstellen, dass die Kinder überhaupt in die Schule gehen können. Damit, weil die Eltern, wenn die erst ab einem bestimmten Wohlstand, können sich das leisten, dass die Kinder nicht mehr mitarbeiten müssen, sondern geschult werden können. Und so gibt es viele andere Dinge mehr. Insgesamt bedeutet globale Gerechtigkeit für mein Empfinden, wirklich zu wissen, diese Erde gehört uns allen. Sie gehört nicht nur dem einen Teil. Und die Frage ist, wie kriegen wir das hin, dass der eine Teil nicht den anderen Teil ausbeutet?
Du hast jetzt gerade eben von dieser Globalität gesprochen. Würdest du nicht sagen, dass wir in einer Welt voller Ungerechtigkeiten leben? Und was sagt Gott dazu?
Ja, das biblische Modell ist ja, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Und dann gibt es auch Christen, die sagen dazu, naja, diese Schöpfung wird sowieso irgendwann zu Ende gehen. Ne? Die hört irgendwann auf und da gibt es einen neuen Himmel und neue Erde. Aber ich lese meine Bibel deutlich anders. Gott sagt, ne, obwohl die Schöpfung gefallen ist, ne, es gibt einen Schöpfungsauftrag, gestaltet diese Welt. Es gibt im Römerbrief eine interessante Stelle im 8. Kapitel, da heißt es, die Schöpfung seufzt. Ja, und sie wartet auf die Erlösung und die Herrlichwerdung der Kinder Gottes. So eine komische Formulierung. Aber damit sagt Gott eigentlich, Leute, die Schöpfung, die Berge, denen die Gletscher wegschmelzen oder die Wüsten im Subsahara-Afrika, die sich immer mehr ausbreiten und so, die schreien und die warten darauf, dass ihr als Christen sichtbar werdet und irgendwas dagegen tut. Ja, hört doch bitte dieses Seufzen, diesen Riss und tut was. Ich glaube, da gibt es einen ganz klaren Auftrag, sowohl die Schöpfung zu bewahren, als auch, und das ist das, ne, Jesus sagt, das große Weltgericht wird so aussehen. Dann werden die Leute kommen, ich werde sagen, du bist brav, ich war krank, ich war nackt, ich war bloß und ich war gefangen und du hast mich besucht. Und dann werden Leute sagen, was, Herr, wir haben dich gar nicht gesehen. Sagt, ja, aber ihr habt das getan und deswegen habt ihr mir gedient. Also ich glaube, das Thema Gerechtigkeit ist komplett ein biblisches.
Vielen Dank. Jetzt nochmal knapp auf den Punkt gebracht, warum sollten wir uns politisch engagieren, warum sollten wir uns für Gerechtigkeit einsetzen und was hat Jesus damit zu tun?
Wir sollen es tun, weil wir Jesus nachfolgen und Jesus einfach nicht damit zufrieden ist, dass Menschen benachteiligt werden, sondern er möchte in der Nachfolge uns freisetzen und er möchte eine Welt haben, die zwar einerseits gefallen ist, aber in der andererseits Menschen gut leben können. Und das geht nur, wenn Menschen sich engagieren.
Super, ich bedanke mich ganz herzlich auch für diesen zweiten Teil des Interviews, habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Und falls ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt zu diesem Interview, dann schreibt uns gerne. Ihr findet alle Kontaktadressen auf der Seite des Instituts. Tschüss.
Ja, sehr gerne. Tschüss.